In der Folge spreche ich mit Marius Jordan. Marius Jordan ist Imkermeister in Rhön-Grabfeld. Wir sprechen über seine Geschichte, wie er zur Imkerei gekommen ist. Eigentlich begleitet die ihn schon sein ganzes Leben. Er ist seit 1904, ist die Familie in der Imkerei tätig und ja, er führt das jetzt quasi von seinem Vater weiter. Er hat auch selber, also Marius selber hat auch eine Ausbildung beziehungsweise lange Zeit im Institut für Bienen und Imkerei gearbeitet, da geforscht und ganz, ganz viel über Bienen gelernt. Wusste gar nicht, dass es so komplex ist, aber eigentlich im Laufe des Gesprächs wurde es mir auch klar, wenn man Bienen, ich glaube ähnlich wie Ameisen, als Superorganisation bezeichnet, dann ja, gibt es da, glaube ich, einiges zu lernen und zu forschen. Und vieles davon hat Marius, oder lässt Marius jetzt in seine Arbeit fließen. Super, super spannend. Auf meinem Instagram-Account findet ihr auch ein Video, wie Marius ein bisschen was dazu erklärt, zu der Arbeit, zu den Bienen, wie das so aussieht. Das ist ganz spannend. Guckt euch das gerne mal an. Und ansonsten viel Spaß bei der Folge. Ein absolutes Zukunftsthema, trotz eines sehr traditionellen, einer sehr traditionellen Branche. Gebt uns gerne mal eure Meinung dazu. Was haltet ihr von dem Thema? Habt ihr selber irgendwie Bienen? Esst ihr Honig? Wie geht ihr damit um? Bezieht ihr irgendwie regional und so? Da sprechen wir ja auch in der Folge drüber. Ja, schreibt uns da gerne mal eure Meinung. Und ansonsten viel Spaß mit der Folge.
Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm. Und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Marius.
Hallo Philipp.
Wir sitzen hier gerade vor einer Riesenfabrik. Ich glaube, du gehörst in der Region vermutlich mit zu den größten Arbeitgebern, oder?
Ja, da kommt man bestimmt hin. Also ich habe ein paar Millionen Arbeitskräfte unter mir.
Nicht schlecht. Wie handelst du das? Wie viel
Ja. Musst
du die, würde man jetzt, also?
Man muss einmal in der Woche muss man ungefähr zu Besuch kommen und schauen, ob alles seine Bahn geht, aber ansonsten ist das schon möglich.
Pflegeleicht auf jeden Fall. Wir sitzen hier gerade vor ein paar deiner Bienenstöcke, sagt man, ne?
Genau.
Ja. Ja.
Bienenvölker, Bienenstöcke, gibt viele verschiedene Begriffe dafür.
Für die Hörer, falls ihr, wir sind mal kurz leise. Jetzt müsste man quasi, ja, ich muss jetzt trotzdem reden, damit ihr wisst, wovon wir reden. Wir sitzen tatsächlich im Freien, in der Natur, vor den Bienen und das Rauschen da drumherum ist diesmal kein Schall von irgendwelchen Wänden oder schlechter Mikroqualität, sondern es sind die Bienen, die da drumherum summen, ne?
Ja, ist eine sehr angenehme Atmosphäre.
Sehr beruhigend, ja, auf jeden Fall. Marius Jordan, Imkermeister in Rhön-Grabfeld.
Richtig.
Stimmt.
Genau.
Erzähl mal was zu dir, wer bist du, machst du Imkerei schon dein ganzes Leben, wie bist du dazu gekommen, erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, ich bin Marius Jordan, 32 Jahre alt, komme aus Bad Neustadt, inzwischen wohne ich in Waldfenster in der Rhön oben. Ja, bin aufgewachsen in der Imkerei, mein Vater hat angefangen mit den Bienen, also hat das von seinem Vater übernommen, ja. Kind noch, da hat er seine ersten Bienen schon gehabt, ist immer wieder zu den Bienen gegangen. Und ursprünglich in die Familie ist es 1904 gekommen, von meinem Uropa. Der hat mit 16 Jahren mit den Bienen angefangen, damals noch in Reusendorf. Reusendorf liegt im Truppenübungsplatz Wildflecken.
Okay.
War damals das höchste Dorf in Unterfranken, höchstgelegene Dorf. Und eine extrem arme Region. Also da war so ein Produkt Honig unfassbar wertvoll für die Familie dann auch. Weil es gab keinen Zucker. Das,
ja.
Das war das einzige Süßungsmittel damals. Und ja, ich habe dann lange gebraucht, bis ich selber in die Imkerei gefunden habe.
Wobei, aber die Bienen haben schon dann also alles bestimmt, ne? Beziehungsweise haben dich immer begleitet.
Immer begleitet,
also,
ja.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Also zuerst habe ich eine Ausbildung zum Diätassistenten gemacht. Das habe ich in Mainz gemacht. Das ist so eine Richtung medizinische Ernährungsberatung. Und nach der Ausbildung habe ich schon gewusst, ich muss was anderes machen, das ist nicht für mich. Bin dann mit einem Freund aus Mainz nach Frankreich für 6 Wochen gegangen, auf dem Weingut. Hab da bei der Lese mitgemacht und auch die Kellerarbeiten alle mitgemacht.
Was heißt Kellerarbeiten?
Ja, die Weine ausbauen und auch also trinken, oder? Also ja, auch trinken, auch viel probieren, war auch dabei. Von, das
ist wichtig, oder?
Von den jungen Weinen bis hin
zu den älteren.
Zu den 5 Jahre im Fass gelagerten Weine. Also da gab es schon sehr, sehr viel richtig gute Sachen, die wir da getrunken haben. Ja, und hab dort gemerkt, dass diese körperliche Arbeit eigentlich schon das ist, was ich brauche.
Auch in der Natur so insgesamt.
Genau, ne? Natur, immer draußen. Ja, und mir ist dann dort irgendwie gekommen, ja, eigentlich, ich habe das Gleiche, habe ich ja schon zu Hause. Damals war die Imkerei noch nicht ganz so groß. Die war auch anders geführt damals noch. Ja, und dann bin ich heimgekommen aus Frankreich und habe gesagt, so, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Imker, nächstes Jahr fange ich die an. Oder beziehungsweise ich habe sogar erst gesagt, hey Vater, ich übernehme deine Imkerei und mach die größer. Da haben meine Eltern dann gesagt, ja, meinst du, es ist so sinnvoll, das so aus dem Nichts heraus zu machen oder willst du das nicht lieber, jetzt kannst du nur eine Ausbildung machen. Und dann habe ich mich beworben, habe dann übrigens in Westfalen, in Brakel,
okay.
Ein Praktikum gemacht gehabt bei einem großen Imker und bin dann nach Veldzürchheim gegangen. Hab dort meine Ausbildung gestartet. Damals hieß es Fachzentrum Bienen, jetzt heißt es Institut für Bienenkunde und Imkerei. Bin dort dann geblieben, bin übernommen worden und habe eine Leitungsstelle bekommen an einem sogenannten Prüfhof. Prüfhof ist eine kleine Imkerei, bei denen wir Leistungsprüfung von Bienenkönigin gemacht haben.
Also deine Vorarbeiterinnen quasi, wenn man das so sehen möchte, oder?
Ja, kann man, wenn wir es so sagen, das könnten es auch Vorarbeiterinnen sein. Jedenfalls haben wir das als Dienstleistung gemacht für die Imker, für
wie
die
muss man sie, also was machst du da für eine Leistungsprüfung? Also weil, wenn ich das richtig verstehe, es ist ja, da sind jetzt in so einem Stock 30.000 bis 40.000 Bienen drin, hast richtig, du gesagt? Ja. Und eine Königin.
Eine Königin.
Und wie findest du jetzt erstmal heraus, dass es die Königin ist? Und dann wie findest du deren Leistungsfähigkeit raus? Also
das war so, wir haben das als Dienstleistung gemacht für die bayerischen Züchter. Und die haben uns die Königin zugeschickt. Wir haben die Königin in die Völker reingebracht. Und dann im nächsten Jahr haben wir die geprüft. Und geprüft werden Bienenvölker auf Ertrag. Also wie viel Honig bringt so ein Bienenvolk. Auf die Sanftmut. Also kann man da ohne Rauch hingehen, ohne Schutzkleider hingehen. Dann den Schwarmtrieb, also wie stark ist die Lust, sich zu vermehren, und auch den Wabensitz, der war noch mit dabei. Also wie ruhig ist das Bienenvolk auf der Wabe, haben noch ja so Krankheitsbeurteilungen gemacht, Volksstärkenbeurteilungen, wie stark entwickelt sich ein Volk im Frühjahr.
Aber das sind dann schon Langzeitstudien, könnte man das so sagen. Also das kannst du ja nicht irgendwie, du fährst da jetzt einmal hin, ich bin jetzt da und guck mal kurz rein, sondern dann musst du die ja schon über einen längeren Zeitraum beobachten, oder?
Genau, über ein ganzes Jahr wird es beobachtet.
Achso, und dann habt ihr quasi über ein ganzes Jahr quasi einen Imker. Oder beziehungsweise immer mehrere.
Ja, wenn es ein Imker gewesen wäre, dann wäre es schön wenig Arbeit, das wäre toll gewesen. Aber das waren 12 Imker, die haben jeweils 5 Königinnen geschickt. Und die eigenen Königinnen habe ich auch noch mit dazu geprüft. Also das war richtig viel Arbeit. Man muss das immer an einem Tag alles komplett durchziehen, damit man auch einen Vergleich hat, weil es könnte ja sein, heute ist Sonnenschein, die Bienen sind fröhlich, alle fliegen raus, ich kriege keinen Stich und am nächsten Tag ist Gewitterstimmung und die sind total böse. Deswegen immer so gleich wie möglich prüfen.
Das hast du auch eben gerade automatisch, glaube ich, gemacht. Wir sind hier rein quasi gefahren mit dem Auto und dann hast du gleich gesagt, oh, da ist irgendwie wenig Flugbetrieb. oder?
Genau,
ja. Das ist quasi aus der Zeit dann auch noch so entstanden. Und hast in einem Nest, wir können auch gleich mal vielleicht, oder du, ich bleib sitzen und du schaust mal rein. Vielleicht hört man dann nochmal, wie intensiv da die Lautstärke dann auch eigentlich ist, wenn die arbeiten.
Also, das ist so ein Grundsatzding. Der Imker fährt am Bienenstand, egal wann, egal ob er jetzt einen Podcast macht oder zu den Arbeiten geht, das ist völlig egal.
Wobei Podcast ja deutlich öfters vorkommt.
Der erste für mich. und ja, und dann wird erstmal geguckt, so Kleinigkeiten, wie sieht's vor den Fluglöchern aus, fliegen die noch gut? Jetzt haben wir natürlich auch schon 17 Uhr durch, daher der Flugbetrieb ist dann nicht so extrem wie mittags um 12. Aber es sind immer Kleinigkeiten, die einem immer wieder auffallen. Und das, ich glaube, das macht es auch aus, dass der Imker, der ein bisschen die Erfahrung da gesammelt hat, dass der auch gleich weiß, er fährt raus, sieht, oh, mit dem Volk stimmt was nicht, das fliegt nicht richtig, da muss ich jetzt dran gehen. Ja, und da muss ich genauer schauen, warum ist das jetzt so? Also ich nehme jetzt stark an, dass es jetzt wegen der Uhrzeit ist.
Okay, kannst du so sagen, wann der Hochbetrieb quasi ist? Also wann fangen die so an zu arbeiten? Wann machen die Feierabend? Gibt es das irgendwie überhaupt so in den Mustern? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Feierabend ist immer, wenn es dunkel ist und wenn es regnet.
Okay.
Ja. Feierabend ist auch für mich, wenn es dunkel ist in der Regel. Beim Regen meistens nicht.
Ja.
Aber ja, es wird abends dann schon, wenn die Sonne dann untergeht, wird schon weniger. Also das ist ja so 19, 20 Uhr, da fliegen noch ein paar Bienen jetzt, auch jetzt um die Jahreszeit noch, weil es halt noch hell ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ganze Volk jetzt da richtig, also nicht das ganze, sondern der Flugbienenteil eines Volkes richtig rausfliegt und dann noch richtig viel einträgt. Das passiert dann schon eher vormittags bis mittags, wenn es zu heiß wird, dann wird das auch manchmal weniger.
Okay, also merken die auch die Sonne so richtig, also
krass. Ja, klar, also dieses Tier ist extrem temperaturabhängig, sag ich mal, und auch kann auch Temperaturen extrem steuern, also wirklich extrem, das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil wenn wir uns überlegen, dass ist kein Tier, das einzeln überwintert, wie eine Hummel, die dann ein neues Nest aufbaut, sondern die überwintern im ganzen Nest und brauchen immer eine Kerntemperatur. Die Kerntemperatur beträgt immer so 25 Grad.
Auch im Winter?
Bei minus 20 Grad draußen.
Ui.
Ja,
also also ich, wenn ich mir jetzt nichts gegen deine Baukunst, also deiner Stöcke, aber sind jetzt nicht so super isoliert, dass du sagst, irgendwie, die sind, also jetzt, wenn du das mit dem Haus vergleichst, also die müssen ja eine enorm hohe Eigentemperatur erzeugen, oder?
Genau.
Dass die auf 25 Grad kommen, weil das ist Holz, oder?
Also was genau, da, das ist auch so ein, so ein Knackpunkt in der Überwinterung eines Bienenvolkes, ist tatsächlich die Masse der Bienen, die da drin sind. Also es ist nicht so, wenn jetzt ein kleineres Volk ist und es wird richtig kalt, dann schaffen die das meistens gar nicht, sich in dieser Kugel, in der sie sich befinden, über das ganze Futter hinweg zu bewegen.
Ach, die bewegen sich dann als Kugel über das
Futter hinweg? Über das Futter, ja. Und dann können die alle sich so ernähren, damit sie die Energie überhaupt erzeugen können.
Also wirklich, das ist ja eine richtige Teamarbeit. Also dann ist ja alles, was die über den Winter machen,
kollektiv.
Krass.
Also wenn wir...
Organisation, ne? Wie Ameisen und Bienen, so als Superorganisation.
Genau,
ja.
Und wir haben, naja, wir müssen eigentlich diese Völker auch gar nicht als so viele Tiere sehen, sondern als ein Tier, wo immer ein bisschen was wegbricht, bis dann eben zu diesen Problemen kommt, die immer in den Medien drin sind. Und viele reden auch von den Bienen.
Mhm.
Ja, und das ist eben dieses Kollektiv, das immer zusammenarbeitet, als Ganzes, in einer Gemeinschaft und dadurch diese Leistung vollbringen kann. Wir können uns auch eigentlich eine Scheibe mal abschneiden davon.
Vermutlich, ja.
So viel als Kollektiv arbeiten und nicht jeder für sich.
Weil auch das sehr intuitiv, also was die Zusammenarbeit angeht, ne?
Ja. Genau, also das ist, ja, es ist einfach, es ist sensationell. Also was so ein Tier leistet, können wir gern nochmal drüber sprechen gleich. Weil da gibt's Zahlen, die uns, ja, die können wir nicht begreifen. Woher kommen die überhaupt, diese Leistungsfähigkeit? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Eine Königin wird einmal in ihrem Leben begattet, speichert die ganzen Spermien und legt am Tag im Sommer bis zu 2000 Eier.
Fleißig.
Ja. Dadurch entsteht so ein gewaltiges Volk von bis zu 40.000, manchmal auch ein bisschen mehr als 40.000 Bienen in einem Volk.
Verrückt.
Ja, das ist für mich auch immer noch absolut unbegreiflich.
20.000. Wenn du mal so in die Familienstruktur reinguckst, stell dir das mal vor, du hättest so viele Enkelkinder. Oder so viele Kinder und dann die Enkelkinder davon als Oma so, oder als Opa.
Genau.
Logistische Herausforderung.
Ja.
Aber das sind, glaube ich, also Spaß beiseite, aber das sind, also werden ja nicht umsonst als Superorganismen bezeichnet und das ist so alles Reibung, also so reibungslos funktioniert, ist schon echt ein Phänomen. Und auch was, wie viel brauchst du, also wir haben jetzt, ich mache nachher mal Bilder, da stehen jetzt 3 Honiggläser. Wie viele produktive Arbeitstage braucht so ein Bienenstock, um so ein Glas quasi füllen zu können?
Ein paar Stunden.
Crazy.
Also das muss ich jetzt dazu sagen, das sind 250 Gramm Gläser, die hier stehen. Ein Bienenvolk schafft es, einen Nektareintrag bei unter perfekten Bedingungen bis zu 8 Kilo.
Okay.
Hat dann aber extrem viel Wasser, also es ist nur 70% Wasser drin, also ja, einen halben Tag, dann ist sowas in der Regel eigentlich voll. Ja.
Das als so kleines Wesen, ne? Ja. Also das ist schon echt Hut ab.
Also in so eine Kiste, wie sie hier jetzt oben drauf steht, das sind 10 Waben drin.
Also man muss es jetzt mal ein bisschen visualisieren. Ich denke, so Bienenstöcke werden dir meist was sagen, aber es sind wie viel Zentimeter, also wie breit ist so eine Kiste?
Die sind 30 mal 45, so Pi mal Daumen.
Also ist nicht so, also nicht riesig.
Nee.
Ja, okay. Sorry.
Und 22 Zentimeter hoch. Und da sind 10 Waben drin. Und in eine Wabe, wenn sie wirklich richtig voll sind.
Die Waben sind diese...
die hängen drin. Das sind Rähmchen, wo die Bienen ihre Möbel bauen quasi, ihr Zuhause. Diese ganzen sechseckigen Waben, die da drin sind. Und wenn so eine Wabe voller Honig ist, so richtig, richtig voll, dann passen da so 2,5 Kilo rein.
Okay.
Jetzt haben wir hier von einem 250 Gramm Glas geredet.
Ja.
Also so eine Kiste wiegt dann mit Kiste und allem drum und dran, wiegt die dann schon mal 34 Kilo.
Ja.
Und schaffen die teilweise in wenigen Wochen so eine voll zu machen, manchmal sogar Woche.
Wie oft musst du dann daran und es leer machen?
Also ich muss warten erstmal, bis der Honig reif ist. Also die entziehen dem Wasser, die geben den Enzyme dazu und bauen den um, den ganzen Honig, also den Nektar bauen sie um, dass bis es zum Honig wird, dann muss er weniger als 18% Wassergehalt haben.
Okay.
Und dann kann ich den erst wegnehmen. Und das passiert hier in der Regel so 2 bis 3 Mal im Jahr, dass ich alle ernte. Und in den Phasen dazwischen, wo die Kisten aber auch schon richtig schwer sind, muss ich jede Woche rangehen und muss an den untersten Kasten gehen und muss mit denen durchschauen. Das heißt, alle abheben, alle wieder draufheben und unten durchschauen.
Das macht halt Spaß, ne? Ich hab auch gesehen, du machst es ohne, was heißt ohne Ausrüstung, aber jetzt ohne, es gibt ja dann diese weißen Kittel quasi mit
den Helm, Schleier.
Den Schleier und den ganzen Kram. Du marschierst da immer so rein und guckst mal, was die so machen.
Ja, das hängt, das ist einfach keine Angst, das ist viel Respekt vor dem Tier da,
ja,
aber mehr Respekt vor der Leistung als Respekt, dass sie mir jetzt stechen, ja, könnte. Also ich habe da keine Angst davor und ja, ich gehe da ruhig dran. Ich habe viel Zuchtarbeit geleistet, also ich habe recht ruhige Bienen und dadurch, ja, brauche ich, kann ich das Wetter genießen und schwitze mich nicht zu tot bei 30 Grad.
Ja.
Also da ist es natürlich auch ganz schön, wenn man in T-Shirt, kurze Hose hingehen kann. Und
da sagst du was, ja. Ich habe mich vorhin extra noch umgezogen, Hemd raus und so,
dass
ich
ja, irgendwie in kurzer
Hose, ja. Das ist so, wobei es ja lockerer geworden, ja, ohne Krawatte und also keine Anzugspflicht mehr. Aber trotzdem ist ein Hemd was anderes als ein T-Shirt oder so. Okay, nochmal, du hast eben erzählt, die überwintern dann quasi da drinnen als Kugel und ernähren sich dann von dem, was sie quasi geerntet haben. Aber nimmst du denen das dann nicht, wenn du quasi Honig produzierst?
Genau.
Das ist doch dann quasi deren, ja, Nahrungsmittel. Ja. Also musst du denen quasi gegen Ende der Saison so viel übrig lassen, in Anführungszeichen, dass die über den Winter kommen? Oder wie funktioniert das dann?
Nee, wir füttern wieder zu. Also die kriegen ein Zuckerwasser.
Ach so, die, also okay, also so ein Ersatz.
Genau.
Okay.
Ja. Und man hat jetzt auch festgestellt, schon in mehreren Studien, wo man es festgestellt hat, dass der Honig für die Überwinterung gar nicht mal so das Allerbeste für das Tier ist. Und sogar das Zucker, was wir denen geben, dass das so wenig Ballaststoffe hat, dass der Körper einfach nicht, also der Bienenkörper selber, das viel besser verträgt über den Winter.
Okay.
Das liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass die Biene immer mehr geschädigt wird von Umwelteinflüssen, von Krankheiten.
Genau, dieses Bienensterben, ne? Also was ja auch ein Riesenproblem ist für alles andere, weil die Bestäubung auf den Feldern, das ist ja essentiell für Blüte, für, ich glaube, auch Apfelernte oder also insgesamt, das funktioniert, ne?
Ja, wir haben 80% aller Pflanzen der Welt sind von Insekten abhängig. Und die müssen bestäubt werden. Es gibt noch Windbestäuber, ja, wie zum Beispiel ein paar Gräser und so Sachen. Also Windbestäubung macht auch noch einen Teil aus. Aber 80%, und das müssen wir uns mal überlegen, jetzt reden wir hier von 80%, aber ein Insektenrückgang in den letzten 25 Jahren von 75%. Also wir steuern gerade hin in eine nie dagewesene Naturkatastrophe, wenn wir so weitermachen.
Das Problem ist, es ist halt nicht so greifbar, weil du siehst die, nur als der Imker sieht quasi die das Kollektiv der Biene oder der Bienen. Und ich als Einzelperson, wenn ich irgendwie im Garten sitze oder sowas, ich sehe halt eine Biene, ne?
Ja.
Und da fällt mir das nicht auf. Vermutlich im Worst Case nervt's mich noch irgendwie, weil das eher die Wespen sind, die mich nerven. Aber da fällt das gar nicht auf. Und das den Leuten so sichtbar zu machen, dass wir da echt ein Thema haben, ist, glaube ich,
also nicht da so geht's einfach. Jetzt, da geht's jetzt um Gottes Willen. Es geht jetzt bei diesem Thema Insektenrückgang geht's nicht nur um die Honigbiene.
Ja.
Das sind die ganzen Wildbienen, die Schmetterlinge, ja, Libellen und so weiter. Also es gibt ja unzählige Insekten. Alleine 560 verschiedene Wildbienen in Deutschland. Ja? Also da gibt es noch ein paar, die es noch häufiger gibt, aber es gibt halt auch sehr viele, die fast nicht mehr zu finden sind. Und da, wir müssen uns da wirklich Gedanken machen, wie kann das gelöst werden? Weil Klimawandel hin oder her. Und wir Energiewende, ja, aber unsere Böden gehen kaputt, unsere Insekten werden weniger. Das sind noch ganz andere Probleme. Und die werden meines Erachtens zu wenig angesprochen. Da werden wir Probleme kriegen mit, da bin ich ganz sicher.
Ich glaube, das kriegt das nur aus der Ferne. Also ich habe zum Beispiel der Gast... 2 Folgen vor dir. Stefan Remmert.
Also, dein mein Vater.
Ja, genau, mein, ja, Papa. Der hat auch Bienen. So als hobbymäßig, auch gar nicht, er isst selber, glaube ich, auch gar keinen Honig. Er verschenkt den dann halt, aber er sagt
kenn
halt, im Vorgespräch gesprochen. Er sagt halt auch irgendwie, die Bienen braucht Zeit, ne? Und deswegen mache ich das halt. Ich glaube, Jan Angermüller macht das ja genauso mit, hat er da diese, wenn ich es richtig verstanden habe, also im Möbelhaus Angermüller, so eine Blütenwiese, wo er dann auch Honig mit produziert.
Und genau. So. Jan hat zum 70. Jubiläum vom Möbelhaus Wettbewerb gemacht mit Blühmischungen, hat selber ein Paradies für Insekten angelegt hinter seinem Möbelhaus. Ich habe da auch meine Bienen stehen. Oh. Das ist ja ein Naturvorbild. Wenn 10% vom Jan an jeden Bürger und wir hätten kaum Probleme.
Deswegen, also sowas müsste es ja öfters geben, damit so Bilder, und das war das, worauf ich hinaus wollte, wie in China oder so passieren, wo dann, ich glaube, da fahren ja Trucks quasi durch die Gegend mit Bienenstöcken, um die Felder zu bestäuben. Und also, ja. Weil das nicht funktioniert, so, ne? Also genau. Das ist, ich weiß halt nicht, ob das die...
Also das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wir haben Kalifornien.
Stimmt, USA ist, glaube ich, auch sehr krass.
Ne? Kalifornien, Mandelplantagen, so groß wie Bayern. Mhm. Da wird so viel Pestizideinsatz eingesetzt, dass da keine Bestäuber mehr gibt. Das heißt, da fahren LKWs, Trucks von Imkereien mit 20.000, 30.000 Bienenvölkern. Ich glaube, der größte Imker der Welt ist es, bin mir nicht sicher, müsste aber aus Florida sein mit 39.000 Bienenvölkern. Boah. Im Vergleich, meine Imkerei hat 100. So Pi mal Daumen.
Ja, also 39.000 mal 30.000 bis 40.000 pro Volk, ne?
Ja. Okay. Die werden dann komplett in die Mandelplantagen reingefahren. Da wächst nur Mandel. Da ist alles andere, totale Herbizide, alles weggespritzt. Da gibt's nichts mehr. Da gibt's noch Mandeln und irgendein Gras, was alles andere aushält. Und dann wird bestäubt. Und dafür kriegen die Imker Geld. Die brauchen keinen Honig. Die kriegen so viel Geld dadurch.
Ja.
Die brauchen kein Gramm Honig. Der Weltmarktpreis vom Honig ist einfach, ja, der ist gering. Der ist weit unter dem Euro. Das Kilo. Das kann ich nicht mithalten.
Nee.
Möchte ich aber auch nicht mithalten.
Ist, weil, also du hast, was mich ja auch an dieser, was, Direktvermarktung oder dem ganzen regionalen, der ganzen regionalen Erzeugung so fasziniert, ist gar nicht mal das Produkt an sich, sondern aber die Story dahinter, dass ich dich kenne. Jetzt bin ich vermutlich nicht dein, also ich bin nicht so der Honigesser, hab da aber bei mir ein paar Leute, die das gerne essen und dann, aber so was dahinter, also wer dahinter steckt, das finde ich sehr überzeugend. Oder auch beim Christian, wer dahinter steckt, beim Eddie, beim Jan, da sind jetzt kein Essen, aber irgendwie ein Unternehmer, also mit seinem Möbelhaus. Also das finde ich halt irgendwie spannend. Und ich finde, dafür kann man dann auch einen, also da bezahlt man dann auch irgendwie einen guten und für mich dann auch, finde ich, einen fairen Preis, wenn du weißt, okay, wer dahinter steckt, das geht direkt da rein. Das geht dann irgendwie eine gute Sache. Und es tut der Natur irgendwie auch noch gut, weil das nicht irgendwie in Massenproduktion industrialisiert wird, wie, keine Ahnung, wir haben jetzt alle die Bilder oder die Debatte da in Gütersloh mitgekriegt.
Schlachthöfen.
Da wird viel drüber, jetzt ganz medial, das ist ja mega in der, das Thema, aber diese Themen kannst du ja proaktiv vermeiden, wenn du eben so nach dir guckst, nach einem Marius, nach einem Christian und Co. Und guckst, wo das vor Ort produziert wird. Dann musst du halt aber auch einen anderen Preis zahlen, der aber meines Erachtens vermutlich sogar noch viel zu gering ist, aber mindestens gerechtfertigt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Damit du eben solche Bilder halt vermeidest.
Also ich sag mal so, die Leute, die du jetzt aufgezählt hast, ich glaube, ich schließe mich da auch jetzt einfach mal mit ein.
Das wir haben den Namen auch genannt.
Wir haben die normalen Lebensmittelpreise.
Ja, ja, absolut.
Wir haben die normalen Preise.
Ja.
Das alles andere, was in diesen Massen erzeugt wird, 30.000 Schweine am Tag geschlachtet.
Ja.
Das ist das ist so viel, wie in einem meiner Burger drin ist.
Ja, nur an Tieren. In einer ganz anderen Größe, ne? Also ja.
Ja, ja, aber jetzt nur die Anzahl gesehen. Ja. Das ist doch abartig.
Ja.
Also, da weiß ich nicht, ob ich lachen oder heulen soll.
Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Ich will es mir auch, glaube ich, gar nicht vorstellen. So diese Dimension, was das bedeutet. Also in was für eine Taktung das dann durchlaufen muss. Ich glaube, das größte Problem ist ja auch gerade, das ist jetzt alles nicht zitierfähig, was ich jetzt von mir gebe, sondern alles, was ich so irgendwie mitbekomme. Die Schweinebauern hinten dran, beziehungsweise vorne dran, bevor die in den Schlachtbetrieb reingehen, die haben jetzt massive Probleme, weil die ja eben auf diese Industrialisierung, auf diese Produktionskette halt angewiesen ist, dass diese Wertschöpfung halt weiter funktioniert. Und die haben jetzt, kommen jetzt natürlich in eine Überproduktion halt hinein und wissen nicht, was machen sie mit ihrem Produkt, dem Schwein. Und wenn es, ja.
Da hoffe ich, dass das jetzt einfach mal zurückschlägt und die Lebensmittelverträge oder diese Verträge, wie viele Schweine sie anliefern müssen, jetzt mal genau in die andere Richtung bekämpft werden.
Ja.
Dass die Landwirte jetzt einfach mal sagen, hier, passt auf, jetzt zahlt ihr mir richtig. Ob das natürlich eine Besserung bringt, ist dahingestellt, aber so mal ja, ein bisschen zur Rechenschaft gezogen für über einen anderen Weg, wäre schon auch ganz cool.
Ja.
Aber das ist wirklich wahr. Wir haben eine Preiskultur, die sich, ja, die ist ja gewünscht. Die ist ja gewünscht. Also die Politik ist ja so, dass es sagt, okay, die Grundabsicherung, die können wir über Subventionen auszahlen und ja, dafür müssen unsere Lebensmittel günstig sein. Ja, und ja, unsere Lebensmittel sind nicht günstig dadurch, unsere Lebensmittel sind billig. Ganz klar.
Ja.
Das ist einfach eine Katastrophe, wie billig die sind. Und ja, die Wertschöpfungskette, die geht da ja nach oben und nach unten. Zum Kunden, dem es nichts mehr wert ist, der...
Ja. Ich habe ja meinem allerersten Podcast war ja auch mit einem Landwirt, mit Eddie Thomas, kennst du ja auch. Und der hat auch, also er hat auch das von beiden Seiten betrachtet, diese Wertschöpfungskette, und er hat halt gesagt, dass die Landwirtschaft sich aber auch ziemlich stark von dem Endverbraucher quasi entfernt hat und dass wieder mehr zusammenkommen muss. Wenn du überlegst, wie viele Landwirte es früher irgendwie in einem Dorf gab und wie viele es heute halt noch gibt. Also die Präsenz der Landwirtschaft ist ja eine ganz andere mittlerweile, also viel geringer geworden. Also ich kann mir Stockheim, ich kenne zwei Landwirte. Ich weiß nicht, wie viele Landwirte früher in Stockheim gewesen sind. Ein Kumpel hat es mir mal erzählt, wie viele das jetzt waren. Ich habe die Zahl nicht mehr, aber das war ein Vielfaches dessen, was da an Landwirtschaft, allein in Stockheim, ich weiß nicht, haben 1300 Einwohner oder sowas.
Ja, überall.
Da ist ja die Präsenz halt eine ganz andere geworden. Klar, auch wegen dem Preiskampf. Und dadurch, glaube ich, auch dieses Gefühl dafür, was ein Fleischprodukt oder was insgesamt irgendwelche Naturprodukte, Tierprodukte, sei es Milch, sei es Bienen, sei es Honig, Bienen kaufst du nicht direkt, aber so ein Honig, dann im Supermarkt da drin steht, der Bezug fehlt da halt komplett, glaube ich, oder? Also,
ja.
So die Geschichte dahinter, was ja, das eigentlich bedeutet.
Aber das liegt, ja, an was liegt's? Das sind sicherlich viele, sehr viele Faktoren. Nehmen wir das Bildungssystem. Ja, in den Städten, wo wird dann nochmal ein Landwirt gegangen?
Ja,
selber kenne ich es vom Christian auf dem Hof, die für Schulklassen dann Führungen angeboten haben, wo wir dann
Christian
auch,
Mai.
Genau, ja. Ja, wo wir dann auch mit den Bienen den Part abgedeckt haben. Also da war sehr vielfältig, aber wo sollen die. Nehmen wir jetzt mal diese großen Landwirtschaftsländer wie Niedersachsen, wo die hektarweise, also hunderte Hektar die Felder haben, und ja, wo sollen die denn nochmal hingehen? In keinen Schweinestall darf man mehr richtig reingehen, weil
Ansteckungsgefahr.
Die Ansteckungsgefahr zu groß ist, ja. Weil die Schweine
so nah am Menschen, also ne, dran sind, also
Immunsystem gar nicht mehr haben.
Ja, durch Antibiotika und ja.
Ja, und auch durch die Haltung. Also ich meine, Spaltenboden und ganz klein und alles abgeschottet, keine Luft, also die Luftzufuhr ist künstlich. ja, das ist ja klar, dass dann ein Lebewesen auch krank wird. Das ist halt völlig aus ihrem Habitat rausgenommen.
Jetzt nochmal den Bezug zu da oder die Brücke geschlagen zu den Bienen. Wenn du jetzt die Felder in Kalifornien nimmst und wenn dann nur eine Pflanze quasi bestäubt wird, was macht das denn eigentlich für den Honig?
Also für den Honig selber macht das nichts. Das wird sogar ein sortenreiner Honig. Also in Deutschland sind wir froh, wenn wir sortenreine Honige haben.
Okay.
Weil sortenrein heißt, das hat einen ganz anderen Geschmack, ne? Als jetzt so ein Mischhonig. Die sind sich immer ein bisschen ähnlicher. Kann man in größerer Masse herstellen. Ein sortenrein steigert natürlich den Preis. Der hat dann, nehmen wir mal Edelkastanie. Das ist ein ganz bitterer Honig. Ja, wenn wir dann Sorten reinkriegen, ist top. Aber für das Tier ist das Entscheidende. Wenn die in so eine Fläche reingehen, dann sammeln die ja nur den Nektar und den Pollen vor allem. Der Pollen spielt auch eine ganz große Rolle bei den Bienen, weil damit die Larven gefüttert werden. Dann haben die nur eine einzige Nahrung. Mhm. Jetzt stellen wir uns mal vor, das kann sich jeder vorstellen.
Ich muss nur noch Haferflocken essen.
Genau. Ja. Mit Wasser.
Ja.
Keine Milch.
Ja.
Ja.
Da habe ich Bock drauf.
Richtig. Und das über Wochen.
Mhm. Oder ein Leben, ja.
Und besser noch, die schwangere Frau darf in der kompletten Schwangerschaft nur Haferflocken essen mit Wasser. Weil das ist ja der Vergleich. Der Vergleich ist, das junge Tier kriegt nur diesen einen einzigen Pollen. Nichts Vielfältiges. Dann können wir uns vorstellen, was mit dem jungen Tier passiert. Widerstandsfähigkeit ist gleich bei null. Mhm. Gegenüber Krankheiten. Und das sind Sachen, das erschüttert mich jedes Mal. Das sind Wirtschaftsbetriebe. Das hat nichts mehr mit der romantischen Imkerei. Okay, hat meins vielleicht auch nicht mehr unbedingt zu tun, weil ich den ganzen Tag lang draußen und da auch wirklich schuften muss. Aber
es ist ein Unterschied, ob du das den Ausfluss der Imkerei, also den Honig quasi in den Vordergrund stellst, oder ob du die Biene als Produzenten quasi in den Fokus setzt. Und wenn ich das bei dir jetzt so raushöre, ich weiß nicht, ob du ich gehe mal stark davon aus, dass du deine Bienen ja schon strategisch so gesetzt hast, dass die in diesen, da gibt es doch so Luftkreise oder so, die man da beachten muss, dass du halt guckst, dass es irgendwie möglichst vielfältig für die Biene halt an sich ist und dass es der Biene halt erstmal gut geht und dann hinten dran, klar, das Produkt dann halt nicht blütenrein oder sortenrein, aber der Biene geht's halt gut.
Genau. Also das sind wir hier in der Rhön wirklich gesegnet. Also wir haben hier schon noch eine sehr vielfältige Natur. Also wenn man jetzt mal gutes Beispiel, wenn man jetzt mal nach Bischofsheim fährt und links und rechts schaut, in die Getreidefelder rein, dann gibt es da Felder, die sind blau. Da sind Kornblumen drin, ohne Ende. Das ist richtig, richtig krass. Da gibt es so viel Verschiedenes. Wenn man jetzt hingeht und schaut in Felder in Norddeutschland, Mecklenburg-Vorpommern, gut, da gibt es auch große Biobetriebe, wo es auch so aussieht, aber da gibt es auch Felder, die sind wirklich astrein gepflegt. Keine andere Pflanze drin. Nur das, was da stehen soll, ist natürlich eine Katastrophe für uns. Mhm. Ja, wir leben von der Vielfalt, wir brauchen eine Blütenvielfalt, wir brauchen auch bis in den Sommer rein Blüten. Und ja, da gibt es Regionen in Deutschland, wo es nicht so gut ist. Aber wir hier haben immer noch das Glück, dass es hier sehr vielfältig ist. Und deswegen muss ich nicht ganz so extrem drauf achten. Ich achte mehr darauf, dass ich dann vielleicht nicht direkt an solchen Feldern stehe, wo ich jetzt meine, da könnte was passieren wegen Pflanzenschutzmitteln oder sowas. Und sondern suchen wir dann eher so einen geschützten Fleck, wie wir hier jetzt haben.
Also man muss sich das vorstellen, wir sitzen eigentlich, nicht mitten im Wald, aber in so einer, wie nennt man das, so ein Waldstreifen.
Ja.
Da sitzen wir irgendwo, das so rechts, quasi ein bisschen Lichtung, da steht eine Holzhütte und da stehen halt einige deine Bienenwaben.
Genau. Ja, das ist so für mich ideal. Von allen Seiten sehr gut geschützt. Ist trotzdem ein schön warmer Standort, also kriegen gut Sonne ab. Die, ja, ist einfach schon ein sehr stilles, ruhiges, angenehmes Fleckchen hier.
Ist auch für dich, also wir sind jetzt gerade hier hochgefahren, ne? Und hast gemeint, Philipp, da ein Hase, und hast gemeint, das ist so geil, was du an der Arbeit quasi für, also für Eindrücke hast, du so eine ganz andere Wahrnehmung der Natur. Und
ja, das ist
hier. Das ist doch dann auch schon der romantische Teil quasi deiner Arbeit, oder? Das gehört ja mit dazu.
Ja, wenn man den haben möchte und den auch verfolgt und wirklich darauf achtet, was um sich herum passiert, dann kann das schon sehr romantisch werden, was das angeht. Es gibt hier Tiere, die. Ja, fast keiner hat die bis jetzt gesehen. Also sagt dir der Perol was?
Nein.
Ein Singvogel, ein gelber Singvogel. Nistet hier irgendwo einer.
Okay.
kennt man kaum.
Wenn du mal ein Bild, also wenn du mal Sings siehst, kannst du mal ein Bild schicken, dann würde ich das zur Folge mit.
Ja, den sehe ich selber auch sehr selten. Also okay. Da muss man gucken. Aber es gibt hier auch immer wieder Haselmäuse.
Okay.
Das sind kleine Mäuse mit einem richtig buschigen Schwanz, richtig Klubschaugen, sehen super schön aus.
Witzig.
Früher als Kind hatten wir hier auch Kreuzottern gehabt.
Okay.
Na, auch immer wieder mal gesehen. Die lagen da vorne immer auf so einem Steinhaufen drauf. Ja, also das ist schon sehr beeindruckend, was man draußen alles erleben kann, wenn man die Augen aufmacht. Und wenn man auch mal rausgeht.
Also ich muss auch gestehen, ich finde es hier enorm beruhigend. Also das ist irgendwie schon, es hat was echt Beruhigendes, so eine Art Meditation könnte man das auch irgendwie.
Ja,
also lässt man sich hier hin und, keine Ahnung.
Das ist mein Job.
Ist schon geil.
Also meistens ist es auch so, dass ich dann so eine kleine Bluetooth-Box draußen habe.
Ja.
Hör mir dann auch immer beim Arbeiten deine Podcasts an.
Ja, hast ja schon gesagt, dass die...
Hier in dem Stand habe ich den mit deinem Vater zusammen angehört. Oder... Hab hier meine Musik laufen. Ich bin ja immer allein, ich störe ja nie jemanden. Deswegen ist es ganz, ganz cool. Ich kann auch mal aufdrehen, wenn ich Bock habe. ja, das sind so die schönen Sachen. Aber ich denke mal, wir gucken mal, dass wir an so einem...
Ja, wir sind auch schon bei 40 Minuten.
40 Minuten?
Ja, mach mal, jetzt ist leise quasi, aber mach mal so den Gegenpart. Wie sieht's in so einer Firma, also in der Firma aus?
In der Firma?
In der Firma, nee, Bienenruck ist...
Firma 23 ist es.
Okay, Halle
23. Halle 23.
Also für die Zuhörer, ja, man hört's. Er hat gerade quasi einen Bienenstock aufgemacht und ja, guckt da gerade rein. Was machst du jetzt?
Ich mache mir jetzt einen Raucher an. Ich habe jetzt, also normalerweise haben wir einen Smoker dabei.
Und für was ist das dann?
Dadurch beruhige ich die Bienen ein bisschen.
Also ich finde das jetzt nicht so beruhigend.
Ja, die ist nur ein bisschen aufgeflogen. Das
so.
Ist nicht schlimm.
Aber das ist so eine Art Betäubung dann quasi für die, oder wie muss man?
Nee, du kannst dir, die gehen aufs Futter. Also die saugen sich mit Futter voll. Wenn man den, also
weil die den Rauch jetzt quasi,
genau.
Hört, okay. Ah, also für die Zuhörer jetzt wieder, er hat ein Stück Pappe ein bisschen angequalmt und pustet das in die Waben hinein. Und ist ohne Handschuhe, ohne weißen Kittel, holt er jetzt so einen Wabenstock raus. Wie viele sind da jetzt ungefähr dran, wie viele Bienen?
Das sind gar nicht so viele, das sind vielleicht jetzt so 400 auf der Seite. Da vielleicht nochmal so 300. Ja.
Und die gefüllten Löcher in Anführungszeichen, das ist quasi mit Honig voll,
nee,
oder?
Nee, das sind die gefüllten Brutzellen. Also wir haben hier.
Das sind dann die 2000, die die Königin produziert.
Das Sommer, sind sogar, oder? Also das sind sogar circa 2000.
Und das ist dann quasi Nachwuchs.
Genau, da schlüpfen Bienen raus. Ich denke mal, da wenn ich jetzt. Wenn man es vorsichtig aufmacht.
Ist echt was drinne.
Genau. Das ist eine Biene, die
dann schlüpft. Jetzt müsste man einen Videopodcast quasi machen.
Also. Vielleicht können wir einfach ein Foto machen.
Ja, mein Handy. Ach Mist, das ist. Doch, hier habe ich das, glaube ich. Guck mal, ob ich das schnell. Oder ich mache nachher dann gleich
genau.
Nach der Aufnahme einfach noch ein Bild. Und
ja, und das sind das so circa 2000 Tiere, die da jetzt rausschlüpfen.
Hier auch, oder? Die befüllt die gerade
das? Nee, das Nektar drin, das sieht man ja hier, das glänzt so richtig. Siehst du das?
Ja.
Ja? Da ist Nektar drin und hier oben auch. Hier ist so ein Futterkranz drum. Hier hat man noch ein bisschen diese dunklen Stellen. Das ist Pollen, das ist der Blütenpollen.
Ich habe eine Idee, wir machen gleich nochmal ein kurzes Video, wo du das nochmal erklärst. Und das würde ich dann quasi...
Ja, können wir gerne machen. Ja.
Sonst, wenn ich das jetzt die ganze Zeit nachrede oder versuche zu beschreiben, dann wird es eng. Warum? Also jetzt, das kann man vielleicht doch noch beschreiben. Du hast jetzt umgedreht und dann sind die ziemlich nah am Rand, also immer in der Ecke. Die ganzen Bienen. Also in der Mitte jetzt irgendwie wenig. Hat das irgendeinen Grund oder ist das einfach Zufall?
Die sind da jetzt am Futter. Also die gehen hier hin und saugen das Futter auf und entweder bearbeiten es um oder futtern es selber oder also die nehmen jetzt hier eben das ganze Futter auf. Hier unten drin ist auch Futter. Wenn ich die jetzt ein bisschen wegmache hier.
Ach, wegen dem also, sie nehmen das jetzt auf.
Genau, und dann tragen.
Weil du die halt angeräuchert hast, quasi. Oder?
Auch deswegen, aber die tragen das auch um. Die tragen das Futter jetzt hier aus dem Brutnestbereich weg und tun es in den Honigraum rein. Ich habe da ja das Gitter. Hm. Also, zwischen Brutraum und Honigraum liegt ein Gitter, dass die Königin nicht nach oben kann und da keine Brutzellen anlegen kann.
Ah, okay.
Ja, und dann habe ich oben einen Honig, unten die Brut.
Okay. Ja. Also, das Honig, okay. Ja.
Genau, das ist immer zum Schutz, macht die Biene das automatisch, weit weg vom Flugloch.
Das Flugloch ist oben, nee, das ist das, wo sie quasi reinmarschieren, ne?
Das ist hier vorne, am Boden unten, okay. Da ist das Flugloch. Hier haben sie sich das Künstliche hergestellt.
Das bedeutet quasi in einer Holzkiste auf einer Seite.
Genau.
So ein relativ kleines, okay. Ja. Jetzt mal ein Aufruf an die Hörer, wer bis jetzt hier durchgehalten hat. Ist das quasi gerade spannend oder ist das quasi gerade sehr schwer nachzuvollziehen, weil wir über was reden, was ihr einfach nicht seht? Das wäre als Feedback ganz toll. Aber jetzt holt Marius, da sind jetzt mehr dran, oder? Oder sind jetzt auch wieder so
viele? Nee, das sind Königinzellen.
Das große quasi,
oder? Das, was ich gerade weggemacht habe, ja. Und das ist... Bedeutet eigentlich, dass da wahrscheinlich keine Königin in dem Volk drin ist.
Und die produzieren jetzt quasi was nach.
Also genau.
Was nach.
Beziehungsweise die bekommen dann von mir eine Königin aus meiner Zucht dann zugesetzt.
Und also erstmal grundsätzlich nicht so ein gutes Zeichen, dass da jetzt keine Königin drin ist.
Grundsätzlich nicht, nee. Aber das passiert.
Das klar, ja. Und aber jetzt kannst du quasi intervenieren und sagen, okay, ich setzt deine Königin rein und die hast du wo?
Die habe ich aktuell in der Nähe von Jungershausen. Und in anderen Kistchen, also in kleineren Kisten drin.
Mehrere Königinnen dann quasi, oder weil ich, wenn das doch pro Volk, also wie?
Nee, das sind ganz viele kleine Völker, also wirklich ganz kleine Völker, so. Die haben auch nicht
diese... Und dann fusionierst du die Völker dann quasi, wenn du eine Königin rausnimmst?
Ich teile die auf,
ja.
Die kriegen dann alles so eine Königin Zelle,
ja.
Dann schlüpft die, wird begattet, kommt wieder zurück und dann habe ich eine fertige Königin.
Ah.
Und die kann ich dann da einsetzen.
Ah. Und so hältst du dann auch das Volk am Leben? Oder wie würde das jetzt weiter verfahren, wenn du da jetzt nicht eingreifen würdest?
Die würden sich jetzt wahrscheinlich eine eigene Königin ziehen. Die würde dann begattet werden. Aber dann hätte ich... Ja, das ist so ein bisschen, da hätte ich keine Kontrolle drüber. Und ich habe halt einfach gerne Königinnen aus meiner Zucht heraus, damit ich da halt einfach ruhige, auch leistungsstarke Tiere habe. Aber sowas kommt natürlich immer wieder vor.
Wie würdest du jetzt merken, dass es, also, jetzt, ich würde das jetzt nicht Zufall behaupten, aber du hast da jetzt reingeschaut und hast es jetzt gesehen, wenn du das irgendwie, ich weiß nicht, wie schnell geht dieser Prozess der Zucht einer eigenen Königin für das Volk jetzt?
Fängt 2 Stunden nach Verlust der alten Königin an. Dann merken die, dass die keine Königin mehr haben und gucken, wo sie eine neue Königin herziehen können.
Also 2 Stunden?
Das ist auch interessant, weil genetisch ist eine Königin das gleiche wie eine Arbeiterin, wird aber anders gefüttert im Larvenstadium mit Gelée Royale, was ist das, königlicher Futtersaft heißt. Und dadurch wachsen die Organe anders und dadurch kommt dann eine Königin daraus und keine Arbeiterin, obwohl es aus dem gleichen Ei entstanden wäre.
Okay. Ja. Und das macht das Volk ja komplett von sich aus, ne?
Genau.
Und wie schnell ist die Königin dann quasi da? Wie lange braucht es so von nach 2 Stunden, nachdem sie entdeckt haben, die alte Königin ist verstorben oder nicht mehr da, bis, wir haben sie jetzt?
Genau, das sind dann 12 Tage ungefähr. Okay. Also das heißt, 3 Tage lang ist es ein Ei, dann 5 Tage lang eine Larve und 8 Tage lang eine Puppe schlüpft dann.
Also die Puppe war das, was wir quasi gerade gesehen haben,
in der Wabe
drin, ja. In der Zelle drin, wo du ein bisschen oben aufgemacht hast und dann was drin war.
Ja, das war aber eine Arbeiterin.
Gut, weil die nicht den Gelée Royale gekriegt hat. Also Essen macht Könige oder Königinnen.
Richtiges Essen, gutes Essen
macht
Königinnen.
Okay.
Und das können wir uns auch mal als Beispiel nehmen.
Ja.
Das haben wir auch, glaube ich, einen ganz guten Satz gefunden
für jetzt.
Dass wenn man ein gutes Essen hat,
damit
man es dann auch wirklich stark in den Tag reingehen kann.
Ja.
Und das ist halt, und gut heißt qualitativ hochwertiges Essen. Weil das ist das Hochwertigste, was die Biene überhaupt zu essen bekommt. Das Gelée Royale. Und ja, das ist einfach, ja, ganz einfach. Wenn wir uns da öfter mal ein Beispiel nehmen können an solchen Tieren, wie die leben, wie die sich ernähren. Und das einfach mal auf uns projizieren und das mal nachahmen würden, so dann kriegen wir, ja, dann machen wir die Welt ein bisschen besser.
Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Ende. Wir haben jetzt nämlich 50 Minuten. Machen wir noch das.
War
kurzweilig.
Ist sehr kurzweilig,
Das hat enorm Spaß gemacht. Ich hoffe, für die Hörer war das auch angenehm. Für alle, die bis jetzt noch durchgehalten haben, vielen herzlichen Dank. Sagt mal bitte was, ob das in dieser Natur sitzen und in der Natur sich unterhalten, ob das was Angenehmes zum Zuhören ist. Was ich so jetzt so bei meinem Hörverständnis raushöre, also über mein Mikro, über meine Kopfhörer, die ich gerade drauf habe, es hört sich deutlich angenehmer an, weil kein Hall oder kein Schall da drin ist. Aber ich kann es nicht einschätzen, ob das so Störgeräusche wie jetzt das Mofa, was da kommt, oder die Bienen, oder ob das jetzt für den Zuhörer, der jetzt nicht hier dabei sitzt.
Vielleicht noch der schöne Strohkorb,
in dem wir sitzen. Ich arbeite ja dran, dass das, dass ich so eine Ausstattung habe, dass das besser wird dann irgendwann.
Na gut, die Ausstattung habe ich ja mitgenommen.
Ja gut, nee, das aber normalerweise kannst du auch mit ein paar Mikros das irgendwie ja ummodeln, dass es besser funktioniert. Marius, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Es ist super spannend und als Hobby-Imker, sowas wie mein Dad oder da gibt es ja noch ganz andere, können die sich bei dir melden und bietest du da irgendwelche Kurse an oder sowas? Oder?
Also geplant ist es in Zukunft schon. Also ich würde schon gern auch mein Wissen teilen, in welcher Form das in Zukunft stattfindet. Das muss man ja auch mal ein bisschen der aktuellen Situation jetzt ein bisschen schauen, wie das da weitergeht. Aber ich denke, im nächsten Jahr werde ich auch Kurse und Vorträge wieder machen. Einer ist auch schon geplant in Würzburg. Ja, und im Winter setze ich mich hin und im Herbst und plan mal, in welche Richtung ich solche Kurse anbieten kann.
Und wo müsste man sich da melden?
Das wird dann veröffentlicht.
Marius Jordan, einfach googeln.
Ja, wahrscheinlich wird es über Instagram und Facebook veröffentlicht erstmal und dann gucke ich mal. Es sind so viele Anfragen schon, dass ich was machen soll. Ich habe es dieses Jahr jetzt nicht geschafft, Situation bedingt.
Ja, alles, also die komplette Veranstaltungsbranche war ja ein bisschen,
oder
ist ein bisschen sehr stark gebeutelt.
Und nächstes Jahr werde ich da Vollgas geben und werde da zusehen, dass ich auch ein bisschen was mache.
Und dein Honig, wo kriegt man den her? Also
mein Honig gibt's in Bad Kissing auf dem Wochenmarkt. Der ist jeden Samstag, der grüne Markt.
Stehst du denn da selber?
Ich stehe selber dort, ja. Dann, man kann ihn in verschiedenen Hotels essen. Der Fachmarkt Merner in Bischofsheim verkauft den Honig. Auch so noch einige andere. Ich würde also, gerne alle aufzählen. Es ist so unfair, wenn ich da einen vergessen würde.
Okay, dann.
Aber auch auf dem Biohof Mai.
Ja.
Gibt's Honig von meinen Bienen, die auf dem Hof von dem Mais stehen. Und das ist auch wirklich der Honig, der da produziert wird. Den kann der Christian verkaufen.
Okay. Ja. Super. Dann vielleicht kriegen wir noch eine Liste oder sowas zusammen. Weil ich, auch wenn das jetzt irgendwie, es ist jetzt unbezahlte Werbung und ich mache es, also du hast mich nicht gebeten, es zu machen, sondern ich mache es, weil ich es irgendwie für sinnvoll und wichtig erachte. Weil ich finde das schon irgendwie, wenn wir über Regionalität sprechen, sollte ich, wenn ich die Möglichkeit habe, ja. Das auch, ja.
Ja, finde ich gut, auch vielen Dank, dass ich die Möglichkeit da gekriegt habe.
Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Mir hat echt Spaß gemacht und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Servus. Macht's gut. Ciao. Tschüss.